HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Der Zustand, in dem unsere Umwelt ist, hat einfach einen kritischen Grad erreicht, bei dem man sich einfach auseinandersetzen muss mit der Umwelt.
Alle reden jetzt über Nature Writing, über den neuen Naturtrend in der Literatur.
Ich wünschte, wir würden nicht für Landschaften kämpfen, die uns daran erinnern, wer wir vermeintlich sind. Ich wünschte, wir würden stattdessen für Landschaften kämpfen, in denen das Leben in all seinen Ausprägungs- und Erscheinungsformen freien Lauf hat.
Wildnis ist eine schwierige Sache, aber es geht um, würde ich mal sagen, sowas Verwildertes. Ja? Das interessiert mich.
Vom Pass ein Spalt talt zwischen Fließzungen felsigen Splitterdolomit, lettenbedeckten, flachen Sprengwandrissen hinab zum Tobel.
Das Schreiben über die Natur ist der Versuch zu realisieren, an welcher Zerstörung man beteiligt ist, auf welche Dinge man angewiesen ist und welche Freuden und Pflichten sich dadurch ergeben, dass man beides versteht.
Um die Natur darzustellen, muss man beschreiben, wie sie sich im Inneren des Menschen spiegelt. Nur so entsteht ein Bild von Natur, das wir Menschen auch verstehen. Das empfahl schon der Naturforscher Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert. Heute folgen viele Autorinnen und Autoren seinem Ratschlag und machen Natur und Naturerleben zum Thema. 200 Jahre nach Humboldt und Henry David Thoreau, dem Vater des amerikanischen Nature Writing, entsteht ein neues Verhältnis zur Natur, das durchaus noch romantische Züge trägt, andererseits aber weit darüber hinausgeht. Kein Wunder, ist doch die Entfernung der heutigen Menschen von aller ursprünglichen Natur inzwischen so groß geworden, dass Nähe zu ihr nicht mehr so einfach wie früher wiederherstellbar ist. Was bleibt, ist ein Gefühl des Verlusts, eine Sehnsucht und die Suche nach dem Notausgang zur Natur. Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln, so haben wir den Tag in HR2 Kultur überschrieben heute, am Tag, nachdem eine Vertreterin der neuen Naturschreiber den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Hain heißt das Buch, mit dem Esther Kinski den Buchpreis gewonnen hat. Sie lässt darin ihre Ich-Erzählerin drei Reisen nach Italien unternehmen, was einerseits ein Klassiker der deutschen Literatur ist, andererseits in ein Italien führt, das abseits der heute üblichen Routen liegt, wo die Erzählerin auch nicht das übliche und geübte italienische Reisen in den Blick nimmt, sondern das Abseitige, weil Alltägliche, das, was Reisende einfach zufrieden hinnehmen, die Landschaft. Einen Geländeroman nennt Esther Kinski deshalb auch ihr Buch.
Ich wandere an der Friedhofsmauer entlang, bis die Straße sich gabelt. Nach Südosten führt sie durch Olivenhaine, wird zwischen Bambusgestrüpp und Weinfeldern zu einem Feldweg, der einen schütteren Birkenhain streift. Drei, vier Birken, versprengte Boten, Irrgäste zwischen Olivenbäumen, Steineichen und Weinstöcken, stehen schief auf einer Art Nase, die sich neben dem Weg erhebt. Von dieser Nase aus blickt man hinüber zu der Anhöhe mit dem Haus. Das Dorf liegt jetzt links, der Friedhof rechts. Ein kleiner Wagen bewegt sich durch die Gassen des Dorfes, jemand hängt Wäsche an der Leine unter den Fenstern auf. Als man im 19. Jahrhundert zum Malen hierher kam, mag diese Nase ein guter Aussichtspunkt gewesen sein. Vielleicht haben die Maler achtlos und ahnungslos beim Herausziehen des Schnupftuches aus der Jackentasche Birkensamen aus der nordfarbenen Heimat verstreut. Eine im Vorbeigehen abgezupfte und längst vergessene Birkenblüte, die hier zwischen dem Gras kleine Wurzeln ausbildete. Die Maler werden sich den Schweiß von der Stirn gewischt und dann weitergemalt haben. Die Berge, das Dorf, womöglich auch kleine Rauchsäulen, die in der Ebene aufstiegen.
Man hört das schon, das ist Landschaftsbeschreibung, na gut, nicht Natur, aber Kulturlandbeschreibung, allerdings nicht in ihrer bekannten überliefert romantischen Form und doch mit diesem Erbe und seinen Bildern spielend, was in diesem Ausschnitt besonders schön die Anspielung auf die Maler von Ehedem und ihre lebendige Hinterlassenschaft, nämlich die Birken, deutlich macht. Natürlich ist das nicht neu, natürlich ist Natur immer schon Thema gewesen, wenn Menschen erzählt haben, aber erst seit unsere Vorfahren einen gewissen Abstand von der Natur gewonnen haben, erst seit die Natur nicht mehr unmittelbar für alle vom Lebensraum und der Nahrungsquelle zur Katastrophe werden konnte, seitdem sie immer beherrschbarer geworden ist oder wenigstens erschien, erst seitdem gibt es auch eine Sehnsucht nach dem Zurück zur Natur wieder. das Jean-Jacques Rousseau genannt hat. Und erst seitdem gibt es die Naturbeschreibung und das Naturerleben als Sehnsucht und Sehnsuchtsort. Über die Wurzeln dessen, was wir heute Nature Writing nennen und was sich gerade zum Trend und zu einem erneuerten Genre ausgewachsen hat, Ulrich Sonnenschein.
Wahrscheinlich gibt es gar keinen Anfang für die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur. Denn so selbstverständlich wie unsere frühen Vorfahren Teil von ihr waren, so selbstverständlich wurde die Natur reflektiert. In den Höhlenzeichnungen früher Zivilisationen kommen Menschen, Tier und Pflanzen in ihrem Gefüge von Nahrung und Überleben vor. Jagen, sammeln, essen und schlafen, aber auch die reflektierende Auseinandersetzung sind Teil derselben Daseinsform. Und so gehören Natur und Kultur fraglos zusammen. Bis zur ersten einschneidenden gesellschaftlichen Veränderung, der industriellen Revolution bis Mitte des 19. Jahrhunderts, also bis zu Alexander von Humboldt, wenn man so will, waren Kultur und Natur eins. Mensch, Tier und Pflanze teilten sich ein und denselben Lebensraum, der ganz selbstverständlich und unwidersprochen ein noch weitestgehend unentdeckter war. Und auch die Naturräume verklärenden Romantiker waren von diesem Gemeinsamkeitsgefühl geprägt. Mit der Industrialisierung hatte aber ein Prozess der Trennung begonnen. Die Natur wurde auf ihren Gebrauch hin reduziert und sank innerhalb einer gesellschaftlichen Hierarchie auf die niederen Plätze. Der aufgeklärte Mensch in seiner Kultur erhob sich über eine vermeintlich unreflektierte, natürliche Sphäre der Tiere und Pflanzen. Der bis heute an dieser Hierarchie festhaltende Natur-, Tier- und Pflanzenschutz ist eine Folge davon. Nun, wo die Natur zu verschwinden scheint, kann man auf vielen Ebenen eine Sehnsucht feststellen, die sich nicht damit begnügt, vergangene Zeiten idealisierend heraufzubeschwören. Zwischen Hochglanzmagazinen wie Landlust, die großstadtmüde Ferienhausinhaber öfter abonnieren als lesen, und zahllosen Publikationen zum richtigen Umgang mit Pflanzen und Tieren macht sich ein neues oder, wenn man so will, ganz altes Verständnis von der Natur breit. In einer Zeit, in der die ursprünglichen Naturräume verschwunden und Teil der Fiktion geworden sind, stellt man fest, dass Kultur und Natur gar keine Gegensätze sind. Der kultivierte Naturraum ist der einzige, der uns bleibt. Und wir leben nicht nur von, sondern in ihm. Er ist nicht mehr das schützenswert andere, fremde, sondern unsere Welt, die eine Kulturnatur. Diese Aufhebung der Trennung zieht aber auch ein verändertes Denken und Forschen nach sich. Bücher, die über soziale Gefüge der Bäume berichten, Gefühle und Kommunikationsverhalten von Pflanzen erkunden und kognitive Leistungen vom Gehirn in den Zellkern verlegen, werden massenweise gelesen und ernst genommen. Hier wird quasi der Beweis dafür geliefert, warum wir uns unter Bäumen so wohlfühlen. Der Verlag Mattes und Seitz hat dazu eine Reihe von Tierporträts aufgelegt, die er Naturkunden nennt. Hier geht es tatsächlich darum, Wölfe, Krähen, Eulen und Schnecken, Schweine, Esel und Schafe neu zu erkunden. Und diese Kunde von der Natur wird dem Leser vor allem Respekt vermitteln. Denn nicht nur die Inhalte, auch die Darbietung ist überaus respektvoll. Bei der wunderbaren Ausstattung mit farbigem Vorsatz, Frontispiz, Lesebändchen, Tiefenprägung und kunstvollen Illustrationen fühlt man sich an Humboldts Kosmos erinnert oder an Georg Forster und seine kluge Verbindung von Natur und Politik im 19. Jahrhundert. Und wenn wir morgen die Pflanzen so ernst nehmen, wie heute schon die Tiere, werden Veganer dann zu Pflanzenmördern, deren komplexe Wahrnehmung einer Hierarchie eben nicht mehr zulässt? Auch heute erkennen wir wieder, dass die Natur noch lange nicht entdeckt ist.
Am Telefon auf der Leipziger Buchmesse, wo sonst, jetzt der Verleger von Mattes und Seitz, dem Verlag, der eben angesprochen worden ist. Andreas Rotzer, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben eine Reihe aufgelegt, eben schon angesprochen, die Sie Naturkunden genannt haben und die natürlich Kunde von der Natur bringt, aber irgendwo auch Naturkunde ist. Und die Reihe, der Teil der Reihe, der eben nochmal besonders herausgehoben worden ist vom Kollegen Sonnenschein, nämlich die Tierporträts, das sind ja eigentlich Porträts von der Kultur oder von dem menschlichen Zugang und der menschlichen Kultur mit diesen Tieren, also eher Kulturporträts, oder?
Genau, es geht praktisch um die Kulturgeschichte und Naturgeschichte der Tiere, die darin porträtiert werden. Und wenn Sie die Naturkunden ansprechen, als Großreihe sozusagen, dann ist uns ganz wichtig, dass es eben ein Plural ist. Es sind die Naturkunden, also nämlich eine vielfältige Form des Zugangs zur Natur. Und das wollen wir eben stützen. Das ist nicht ein Weg, einen wissenschaftlichen Zugang zur Natur gibt, sondern eben auch einen kulturwissenschaftlichen, einen naturwissenschaftlichen, literarischen Zugang. Das sind eben die Naturkundinnen.
Sie haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Preis vergeben, nämlich den Deutschen Preis für Nature Writing. Man könnte auch Naturschreiben sagen, dann hätte das vielleicht auch einen deutschen Titel. Aber nun ist es Nature Writing. Das ist ja auch geprägt von dem schon angesprochenen Thoreau, dem Vater des amerikanischen Nature Writing. Haben Sie diesen Trend damals, als Sie den Naturkunden aufgelegt haben, gesehen? Wollten Sie den verstärken oder war das so eine ganz eigene Erfindung aus dem Bauch heraus, als Sie das gemacht haben?
Na, es war das Gefühl, dass etwas fehlt in der deutschen Literatur, in den deutschen Verlagswesen. Und das Gefühl, dass gerade etwas verloren geht, also unwiderruflich verloren geht, was wir festhalten sollten und archivieren sollten. Und für mich ist das Nature Writing oder das Schreiben, das literarische Schreiben über Natur auch eine Form der Inventur und der Archivierung dieser Natur, die eben gerade im Verschwinden begriffen ist. Und da ist in Deutschland seit den 30er Jahren keine oder 40er Jahren keine durchgehende Tradition. Da wollten wir das wieder in die deutsche Literatur einführen und haben dafür den Preis ausgegeben.
Das heißt, Sie wollten von Anfang an, oder ich frage mal andersrum, Sie haben eine Art Sendungsbewusstsein. Sie wollten etwas setzen mit dem, was Sie mit Ihrem Verlag da gemacht haben.
Wir wollten etwas setzen, ja. Wir wollten eine Sensibilität wecken, die halt aus unserer Sicht nicht da war, weil Natur in Deutschland immer politisch betrachtet wurde, also aus einer Naturschutzperspektive heraus, aber nicht als ästhetisches Phänomen und dass man über diese Ästhetik Natur erfahren kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ist Ihre Erfahrung so? Also haben Sie ein persönliches Naturerlebnis oder ein Naturerleben, das Sie so weit dazu bringt zu sagen, hier fehlt etwas, hier müssen wir etwas bewahren oder etwas neu ins Bewusstsein rücken?
Das ist ein persönliches Erleben, aber das Erleben hauptsächlich aus der Literatur heraus auch. Weil wir haben 2009 angefangen, Jean-Henri Fabre zu verlegen, die Erinnerungen als Insektenforscher in 10 Bänden, das sind 4000 Seiten Insektenbeschreibungen. Und bei der Beschäftigung damit ist mir aufgefallen, dass so eine Art Literatur in der deutschen Literatur einfach fehlt und dass wir das brauchen.
Okay. Andreas Rötzer, der Verleger von Matthes und Seitz und damit der Naturkunden, recht herzlichen Dank. Die Leitung ist leider sehr, sehr schlecht. Wahrscheinlich telefonieren in Leipzig gerade alle mit irgendwem und deshalb haben wir da keine gute Leitung erwischt. Recht herzlichen Dank. Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und jetzt schauen oder hören wir noch einmal hinein in das Buch, mit dem Esther Kinzi gestern den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, in ihren Geländeroman Hain. Die Reise, zu der die Beschreibung gehört, die wir ausgewählt haben, führt im Winter zum Mündungsdelta des Po an die Adriaküste der norditalienischen Ebene.
Wenn der Motor schwieg, sirrte die Luft von Vogelstimmen. Schwärme von Sumpfmeisen machten sich in den Büschen am Ufer zu schaffen. Die langen Schwanzfedern zuckten zwischen den Ranken und auf einem Stromkabel zwischen zwei schiefen Masten saßen 6, 7 junge Reiher. Schwarze Enten paddelten in kleinen Gruppen am Rand des Beckens und stießen klagend tönende Laute aus. Der Zaun längs des Wegs war an etlichen Stellen geknickt und zum Boden gebogen. Dahinter erhob sich ein etwas höher gelegener Damm, von dem aus man landeinwärts bis zum Horizont nichts als Land- und Wasserstreifen sah. Im nächsten Gewässer entdeckte ich Flamingos. Sie hatten sich weit weg am gegenüberliegenden Ende zu einem Schwarm zusammengerottet. Vielleicht verhielten sie sich so bei Kälte. Flamingos hatten etwas Exotisches in meiner Vorstellung, das nicht in meine Vogelwelt passte. Ihr italienischer Name, den ich gestern erfahren hatte, war Fenicottero. Der Phönix schwang noch mit im Wort. Ein Vogel, der nirgends zu Hause ist als in der Sage. Auch hier wirkten sie nicht heimisch, selbst wenn sie sich offenbar mit dem gelegentlichen Frost abgefunden hatten. Von weitem schienen sie wie eine schwimmende Ansammlung aus schmutzig rosa Kissen, unbefugt abgeladener Abfall, ausgesonderte Requisiten längst vergessener Vergnügungen, die jetzt darauf warteten, vom Wind weitergetrieben zu werden.
Nature Writing heißt der Trend in Sachbuch und Literatur, der uns seit geraumer Zeit eine stetig wachsende Zahl von Büchern über Natur und unser Verhältnis zur Natur beschert. Die Auseinandersetzung mit der Natur, auch unsere eigene, wird neu gedacht und neu aufgeschrieben. Natürlich ist diese Auseinandersetzung keineswegs neu und auch die Folgen des gedachten Bruchs mit der Natur und der erhofften Herrschaft über sie sind schon lange immer wieder Gegenstand von Philosophie und Literatur. Marius Kaller.
Der Mensch ist von Natur aus gut, meinte Jean-Jacques Rousseau. Doch was sich so leicht und locker anhört, hat seine Tücken, wenn es erklärt werden soll. Der Mensch wird ja in jungen Jahren mit Latein und Mathematik gequält. Dann muss er Geld verdienen und wenn er Pech hat, kriecht er mit einer Muskete durch den schönen grünen Wald und wird in irgendeinem Krieg totgeschossen. Kann er also wieder zurück zur Natur? Und gilt das für jeden Menschen? Vor allem für die Frage nach dem Menschen hatte Rousseau eine überraschende Antwort parat. In seinen Bekenntnissen schrieb er:
Die Einfachheit des Landlebens schenkte mir ein Gut von unschätzbarem Werte, indem sie mein Herz der Freundschaft öffnete. Bis dahin hatte ich nur edle, doch eingebildete Gefühle gekannt. Ich glaube, dass nie ein Wesen unserer Art von Natur weniger eitel war als ich. Alles nährte in meinem Herzen die Anlagen, die es von der Natur erhalten hatte. Ich kannte keine größere Wonne, als jedermann mit mir und allem zufrieden zu sehen.
Das entscheidende Wort kommt in jedem Satz mindestens einmal vor und lautet »Ich«. Es ist der Einzelne, der für sich ein Verhältnis zur Natur entwickeln muss. Wer Rousseau liest, muss sogar denken, das Verhältnis des Einzelnen zur Natur ist primär und wichtiger als das zu anderen Menschen. Nur wer in und mit der Natur seinen Frieden gefunden hat, kann Rousseau zufolge ein gelungenes Exemplar seiner Gattung sein. Rousseaus Splendid Isolation war in Literatur und Kunst äußerst folgenreich. Die Welt von Caspar David Friedrich bietet viel Natur und wenig Personal. Oft wird der Betrachter allein gelassen mit den verkrüppelten Bäumen, den dramatisch ineinander geschobenen Eisschollen, den Ruinen und Nebelmeeren im Gebirge. Hier erscheint bereits die Natur als Seelenlandschaft, als Spiegel und Abbild des eigenen Inneren. Und hier ist es einzig die Natur, die eine Sprache, die Bilder und Wörter dafür liefert, welche Abgründe sich dort auftun können, etwa in Büchners Lenz.
Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss, riss es ihm in der Brust und er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen.
Hier sprechen sogar die Felsen, doch deren Stimmen dürften kaum frohe Botschaften verkündet haben, denn am Ende warten Wahnsinn und Tod auf den einsamen Wanderer. Natur kann also vieles sein. Die gezähmte Natur des kleinen Landgutes korrespondiert mit dem Frieden der einzelnen Seele. Der wilde, ungezähmte Sturm dagegen steht für die Verwüstungen in der Welt und im Herzen. Dem Philosophen Kant jedoch genügte diese schroffe Gegenüberstellung nicht. Er entwickelte eine dritte Variante der Naturphilosophie. Kant sah in der wilden, ungebändigten Natur etwas dynamisch Erhabenes, das nicht einfach abgründig oder destruktiv ist, sondern den Menschen auf ganz besondere Art herausfordert.
Die erhabene Natur weckt eine Selbsterhaltung von ganz anderer Art, nämlich die Selbstbefestigung zu einem wahrhaft erhabenen Subjekt, das seine Überlegenheit über die Natur selbst in ihrer Unermesslichkeit begründet.
Ist es möglich, einem Unermesslichen überlegen zu sein? Wohl nicht, es sei denn, man ist so vermessen wie der Mensch. Aber in dieser unermesslichen Natur steckt die ultimative Herausforderung. Die Überlegenheit eines wahrhaft erhabenen Subjekts. Mit dieser Formulierung hat Kant eine Forderung aufgestellt, die auch alle die Großprojekte, die geglückten oder tragisch missratenen Zähmungen der Natur in der industriellen Moderne umfasst. Denn wahrhaft erhaben ist der Mensch bei ihm nur, wenn er das moralische Gesetz in sich entdeckt hat. Diese Moral entsteht im Angesicht des Erhabenen, des Unendlichen und Unermesslichen in der Natur. Und nur diese Moral kann die Menschen und seinem destruktiven Wirken Grenzen setzen und ihm sagen, nicht alles zu tun, was ihm möglich scheint.
Marius Kaller über unser gefühltes und gedachtes Verhältnis zur Natur von Rousseau bis Kant bis heute. Wenn das Erhabene und Unermessliche dann allerdings von dem von seiner Überlegenheit selbst darüber überzeugten Menschen in vielen seiner Lebensäußerungen vernichtet wird, dann sind wir da, wo wir heute stehen. An einem Punkt, an dem die Menschheit ein gewaltiges Artensterben auslöst. Und spätestens an diesem Punkt machen sich Menschen auf, leider nicht allzu viele, aber doch einige, wenigstens Teile dieser Natur zu erhalten, zu retten, zu bewahren. Einer von denen ist Peter Henning, Schriftsteller mit einem Leidenschaftsthema, nämlich den Schmetterlingen. Das jüngste Buch heißt Mein Schmetterlingsjahr. Guten Tag, Herr Henning.
Guten Tag.
Sie sind seit Ihrer Kindheit fasziniert von Schmetterlingen und inzwischen vom Schmetterlingssammler. Das wäre mal einer, ich kenne das von meinem Großvater, der sie tötet und aufspießt, zum Schmetterlingszüchter geworden. Und Sie schreiben über Schmetterlinge. Warum diese Tierfamilie? Warum diese Faszination?
Ich hatte einen polnischen Ziehvater und der hat mich, ich war ein Kinderheimkind, aus dem Kinderheim geholt und hat mir dann irgendwann Schmetterlinge gezeigt. Und es begann damit, dass er eine Kugel formte und sagte, hör doch mal. Und ich hörte da rein und dachte, hör, normalerweise sollte man sehen. Und ich legte mein Ohr an diese Kugel, da war ein Tagpfauenauge eingesperrt in seinen beiden Händen. Und dann hörte ich das Geräusch, als die Flügel sich schlossen, es macht und seitdem ich das Geräusch gehört habe, bin ich sozusagen von diesem Virus der Faszination infiziert und laufe seit 50 Jahren hinter Schmetterlingen her.
Das heißt, Sie haben einen Schmetterling gehört, das war der Auslöser?
Ich habe ihn gehört, er hat gesagt, hör doch mal. Und ich dachte, was gibt es denn da zu hören? Und dann hörte ich da rein, damit beginnt auch mein Buch. Und dann fuhren wir sozusagen ab da quer durch Europa. Ich war 7 Jahre alt und dann stand er manchmal vor der Schule mitten im Unterricht und sagte, hör mal, wir müssen los, der Windenschwärmer schlüpft gerade in Rijeka aus. Packte mich in seinen Opel Rekord 1700 und wir fuhren nach Ex-Jugoslawien und meine Großmutter durfte mir 3 Wochen später mit zugekniffenen Augen irgendwelche Entschuldigungsschreiben anfertigen. Von daher fuhren wir quer durch Europa und ich habe viele, viele Touren gemacht und bin immer dorthin gefahren, wo eben bestimmte Schmetterlinge flogen.
Aber das mit dem Schulabschluss hat trotzdem geklappt.
Gerade so.
Ihr Buch Mein Schmetterlingsjahr ist gerade bei Theis erschienen. Das ist der Verlag der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft Darmstadt. Aber das Buch ist kein Wissenschaftsbuch. Was ist es in Ihren Augen?
Na, es ist ein Bastard eigentlich. Es ist ein Reisebuch, weil wer das Buch in die Hand nimmt und mir folgt, geht mit mir in die spanische Sierra, wo der Isabella-Spinner ist. Wir fahren an die adriatische Felsenküste, sehen da Berghexen. Wir sind in der Toskana, um Erdbeerbaumfalter zu beobachten. Wir sind in Gstaad, um den schwarzen Apollo zu sehen oder im Engadin, um den Engadiner, den sehr seltenen Engadiner Bär aufzuspüren. Also sozusagen die Flugorte und Lebensorte gaben dieses Reiseziel vor und ich bin dann quer durch Europa gefahren auf den Spuren dieser seltenen Falter. Und es ist ein Reisebuch, es ist ein Schmetterlingserklärungsbuch für Laien und es ist die Geschichte eines Jungen, der sich daran erinnert, wie er von seinem großen Helden sozusagen quer durch Europa transportiert wurde, auf der Suche nach sehr seltenen Faltern.
Erzählendes Sachbuch, wollen wir das so nennen?
Wenn Sie das so möchten, ja. Ich weiß, der Buchhändler tut sich schwer, wo stelle ich dieses Ding
ja, genau.
hin? Kann es überall und nirgends hinstellen. Es ist klar, es ist so ein Bastard, aber ich glaube, das macht auch seinen Reiz aus, dass es eben kein Finde- und Bestimmbuch ist. Es ist kein reines Reisebuch, es ist auch nicht die Geschichte des Jungen mit seinem Vater. Das kann man in all meinen Romanen, nämlich in all meinen Romanen flattert, sondern in all meinen Romanen geht es um diese Sohn- oder Ziehsohn- und Ziehvatergeschichte. Das ist so ein Buch, da sind verschiedene Dinge drin, aber wir lernen Schmetterlinge kennen, deren Tarnverhalten, deren Mimikrie, deren, warum kann ein Zitronen im Schnee überwintern, warum fliegen Schmetterlinge ans Licht? Also es werden viele Grundfragen geklärt und wir lernen die Welt der Schmetterlinge kennen.
Wir postulieren ja heute ein neues Genre oder ein Genre, das es schon gibt, nämlich Nature Writing. Das ist nur für die Buchhändler. Sie sollen ein neues Regal machen, da können Sie das dann alles nebeneinander stellen, von der Lyrik über die Belletristik bis zum Sachbuch. Passt alles zusammen. Auch deshalb, weil es dort mehrere Reisebücher gibt. Sie reisen auf den Spuren der Schmetterlinge quer durch Europa, damit reihen Sie sich ein in ein Subgenre, sag ich jetzt mal, dieses Genres Nature Writing. Es gibt eine ganze Reihe von Naturbüchern, die reisen. Durch Jahr mit den Vögeln reist derzeit auch ganz neu. Federn lesen von Johanna Romberg. Von Nord nach Süd durch Deutschland auf den Spuren der Pflanzen reist Ewald Weber in seinem Buch Die Pflanze, die gern Purzelbäume schlägt. Und Sie reisen mit den Schmetterlingen. Aber Sie haben die Schmetterlinge doch zu Hause. Mir hat man erzählt, Sie züchten Schmetterlinge und Sie haben immer Raupen zu Hause.
Ja, ich habe den letzten Sommer beispielsweise sehr viel auf dem Fahrrad verbracht, weil ich die vielen Eier, ich habe Lindenschwärmer, ich habe Ligusterschwärmer, ich habe Wolfsmilchschwärmer, ich habe kleine Nachtpfauenaugen, ich habe das große Wiener Nachtpfauenauge und habe die den ganzen Sommer über aufgepäppelt, weil wenn die aus den Eiern schlüpfen, jede frisst was anderes und ich bin dann in Köln immer durch die Auen gefahren, wo kriege ich jetzt Liguster her, wo kriege ich ein Amberliquid her, wo kriege ich eine ungespritzte Zitrone her. Also ich war viel unterwegs, weil diese kleinen Kerlchen ihr eigenes Körpergewicht nach Schlupf um das 700-fache vergrößern und das sind wahre Fressmonster und da war ich eben viel unterwegs. Ich war auch ein Sammler, ich hatte auch eine große Sammlung, habe die verschenkt und wir haben in NRW beispielsweise, wo ich lebe, 170 Falterarten 1970 gehabt, jetzt sind es noch 70. Und wenn ich die dann über Monate lang hindurchkriege und die dann tatsächlich schlüpfen und ich sie in den Kölner Himmel aufsteigen lasse, ja, dann bin ich glücklich.
Und glauben Sie, dass die tatsächlich auch dort überleben? Also die müssen ja dann auch wieder den Liguster finden, den Sie mit dem Fahrrad gesucht haben.
Das ist das Interessante, auch darüber schreibe ich in meinem Buch. Warum legen Falter intuitiv ihre Eier an die richtigen Pflanzen? Warum schafft es der Monarchfalter über 3000 Kilometer jedes Jahr diese Strecke zurückzulegen? Die Nachkommen, die nie diese Reise gemacht haben, legen sie ganz intuitiv sicher zurück. Warum kann ein Distelfalter 3000 Kilometer fliegen durch Stürme, durch Wind? All diese Fragen werden da geklärt und ja, es ist ein kleines Aufklärungs- und die Aufforderung, sich zu verlieben.
Und dann auch die Lebensräume der Schmetterlinge. Ich meine, wir haben gerade im vergangenen Jahr diese Horrormeldung bekommen, dass Hunderttausende von Insekten ausgestorben sind, dass die ganzen Individuenzahlen wahnsinnig zurückgegangen sind in Deutschland. Ist es die Aufforderung, sie zu schützen?
Absolut. Also ich meine, diese ganzen Monokulturen, die eingeführt werden, die sogenannten Magerwiesen, die Schmetterlinge unbedingt brauchen in ihrer ganzen Vielfalt, die sind weg, die verschwinden und mit ihnen verschwinden die Schmetterlinge und das Verschwinden der Insekten, der Bienen, was auch immer, das ist natürlich der Anfang unseres eigenen Verschwindens und ich versuche so ein bisschen, wirklich, es ist nicht mehr als der Dreck unterm Fingernagel, aber dagegen zu tun, zu sagen, guck mal, wie schön das ist und die Raupen, die euren Weg kreuzen, sind keine ekligen Raupen, zertretet sie nicht, nimmt ein Blatt und setzt sie in die Wiese, die Motte, die abends in die Wohnung dringt, macht's Licht aus und geleitet sie hinaus. Das sind kleine Arterhaltungshilfen und da sehe ich so ein bisschen meinen Auftrag. Aber das hat auch mit meiner großen Liebe für diese Verwandlungskünstler zu tun, die so unverschämt schön sind.
Ah, es ist die Schönheit auch.
Es ist die Schönheit, es ist die Vielfalt, es ist die wunderbare, so vieles, was den Tieren eingeschrieben ist. Man versteht's nicht. Ich bringe kleine Nachtpfauenaugen durch. Die liegen dann 3 Jahre in ihren Puppen, in Reusen, die kunstvoll gebaut sind. Das Weibchen schlüpft auf und lebt 2 Tage. Warum? Es entlässt Duftstoffe in die Luft. Männchen aus 25 Kilometern kommen angeflogen, begatten dieses Weibchen. Das Weibchen legt seine Eier und fällt taumelt ins Gras. Also diesen Kreislauf, der so bizarr, so absurd und fast so verschwenderisch schön ist, den immer wieder neu zu beobachten, ist für mich eine große Freude.
Peter Henning, Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, Mein Schmetterlingsjahr, recht herzlichen Dank. Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Esther Kinski und ihrer Reise zu den Flamingos des Po-Deltas an der Adriaküste.
Aus der Nähe betrachtet zeigte sich, dass die Vögel nicht schwammen, sondern auf ihren sehr hohen, dünnen Beinen im seichten Wasser standen. Die meisten hatten die Köpfe nahrungssuchend ins Wasser gesteckt, die Hälse geschlängelt. Obwohl sie sich kaum bewegten und nur wenige die Köpfe wie witternd hochreckten, ging Nervosität von ihnen aus. Die rosige Farbe stach von der Landschaft aus grau, braun und matten Grüntönen ab. Dieser Misston unter den Farben erzeugte Unruhe. Im Frühjahr würde es zwischen den dumpfrosa überhauchten Tamarisken anders sein. Unter einem höheren, helleren Himmel und umgrünt mochten sie sogar einen Anblick von gewisser Anmut bieten. Plötzlich, ohne dass ich einen Laut vernommen hätte, hob die ganze Schar die Köpfe. Ich stellte mir vor, dass sie eine Art Unterwasserverständigung hatten, vielleicht durch Beinbewegungen, kurze Wedelschwenke des Körpers, die das Wasser auf eine Art und Weise in Schwingungen versetzten, dass alle gewarnt wurden.
Wer die Schönheit erfährt, macht sich vielleicht auch dafür stark, ihr die Lebensräume zu erhalten, hat eben der Naturschriftsteller Peter Henning gesagt. Vom Erhabenen und Unermesslichen spricht Immanuel Kant. Das zu erleben führt gemeinhin dazu, dass wir Menschen uns als eher klein empfinden, so wie die Figuren der Romantiker in den Bildern von Caspar David Friedrich oder in Büchners Lenz. So wie heute noch viele, die in die Natur tatsächlich hinausgehen, so wie die Kollegin Angela Fitsch.
Der Berg, das Symbol einer unbekannten, wilden, gefährlichen, fremden Natur. An sie wagt sich keiner heran, meinte Michel de Montaigne, zu Beginn der Neuzeit. Und er irrte mächtig. Francesco Petrarca erklomm den Mont Ventoux bereits am 26. April 1336. Zu seiner Zeit ein ziemlich närrisches Unterfangen, eine Wahnsinnsidee. Er steigt aus eigenem freiwilligen Antrieb auf den Berg, aus Neugierde und dem Wunsch, eine andere, eine veränderte Perspektive einnehmen zu können. Nicht nur der Blick vom Gipfel reizt ihn, der Berggang an sich verheißt auch innere Erkenntnisse und eine Art Bewusstseinserweiterung. Oben angekommen, las er auf dem Gipfel den Kirchenvater Augustinus, um bloß nicht der Sünde der Augenlust zu verfallen, wonach die Schönheit der Natur die Vervollkommnung der Seele gefährde. Naja, das kann man auch andersherum sehen, nämlich, dass das Draußen auf das Drinnen, die Außenwelt auf das Innenleben wirkt. Diese Schönheit wirkt und sie macht mich süchtig, weil ich bei jedem Aufstieg der Illusion erliege, ich sei allein da oben, dem Himmel ein Stückchen näher. Allein mit mir inmitten dieser windigen Welt, die manchmal rau und abweisend, wild und schroff, schön und scheinheilig ist, aber immer meine Seele sanft umspielt. Das Erklimmen eines Gipfels oder einer Gipfelkette, ganz gleich, ob diese Reise nur viele Stunden oder mehrere Tage dauert, ist stets ein Erlebnis, ein Abenteuer in der Natur, mit nichts zu vergleichen. Und diese Reise ist anstrengend, ziemlich sogar, physisch und psychisch. Langsam schraubt sich der Körper immer weiter in die Höhe. Jedes Luftholen wird zur Grenzerfahrung. Schaffe ich das oder schafft mich der Berg? Schafft mich die Natur, der Wind, die Wärme, die Kälte, ein aufziehendes Gewitter? Komme ich oben an? Und wie ist das oben? Atemberaubend ist es. Schon mit jeder Kurve, jeder Biegung, jeder Steigung über Stock und Stein verändert sich die Perspektive auf diese Welt, die wie entrückt erscheint, eine Welt in Miniaturformat. Das Laute und Lärmende, die Mühen der Ebenen weichen, das Leise und Stille folgt. Manchmal pfeift das Murmeltier seine Kumpanen zusammen und warnt vor dem nahenden, störenden Wanderer. Manchmal springt ein Rudel Gämsen vor Schreck den Hang hinauf, die Alpendohle meckert keck hinterher, lacht sich in die Flügelchen. Und die Pflanzen mit den schönen Namen Mannsschild, Steinröschen oder Alpenaster zucken noch nicht mal mit der Wimper. Die Farben der Luft, des Himmels und der Steine sind je nach Licht und Laune so vielfältig wie in einem Malkasten, als hätte jemand den Pinsel geschwungen und mit kräftigem Strich die Farben gemischt. Der Kopf wird frei in dieser Natur, immer freier. Immer freier. Je höher man gelangt. Die Gedanken kommen und gehen wie vorüberziehende Wolken. Das Herz springt vor Freude. Man möchte diese Welt umarmen und nicht mehr loslassen, jeden Millimeter einsaugen bis in die tiefsten Winkel des eigenen Körpers. Und der wird eins mit der Natur, so als löse er sich in ihr auf. Man muss oben angekommen nicht Augustinus lesen, um der Sünde der Augenlust zu widerstehen. Es geht besser ohne, ganz gewiss.
Eckart Fuhr, Journalist und Autor von Büchern, die ebenfalls zum Genre Nature Writing zählen. Dazu zählen ein Buch über die Jagd und zuletzt über die Rückkehr der Wölfe und in der Reihe Naturkunden des Verlags Matthes und Seitz, von dem schon die Rede war, das Tierporträt Schafe passt zu den Wölfen. Hallo Herr Fuhr.
Guten Tag.
Fangen wir mal an mit Ihrem vorletzten Buch, mit der Rückkehr der Wölfe. Und da können wir vielleicht an dem anknüpfen, was wir eben gehört haben. Es gibt viele Bücher über die Wölfe, sehr viele, seit sie sich langsam wieder in Deutschland ausbreiten, aber nicht geschrieben von passionierten Jägern wie Sie. Warum nehmen Sie sich, warum nimmt sich ein Jäger der Wölfe an?
Also die Wölfe faszinieren mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, aber besonders natürlich, seit sie sich hier in Deutschland auch wieder ansiedeln, also seit mehr als 20 Jahren. Und die Faszination, die vom Wolf ausgeht, besteht doch aus zwei Dingen. Das eine ist die unglaubliche Nähe, die der Wolf zu uns hat. Er ist uns sehr ähnlich und er hat sich in Gestalt des Hundes mit Haut und Haaren sozusagen auf unsere menschliche Lebenswelt eingelassen. Und auf der anderen Seite repräsentiert er den Gegenentwurf der ungezähmten Wildnis. Und es kommen also unsere widersprüchlichen Empfindungen, Wahrnehmungen, Urteile in Bezug auf die Natur im Wolf zusammen wie in keinem anderen Lebewesen. Und deswegen ist es dann für einen Journalisten und Autor, der ich ja nun auch noch bin, gibt es eigentlich kein besseres Thema, wenn man sich mit dem Thema unseres Verhältnisses zur Natur beschäftigen will.
Ja, weil genau da ist auch der Knackpunkt. Da bricht ein Wesen in unsere Landschaft ein. Und der Wolf ist ja nun zwar der Vater des Hundes, aber er ist der wild gebliebene Teil.
Ja.
Da bricht ein Wesen in unsere Landschaft ein, das quasi der Mythos der Wildheit oder der Wildnis selber ist. Und diese Wildnis nimmt nun Besitz von unserer eben nicht Naturlandschaft, sondern Kulturlandschaft. Ist das nicht ein Anachronismus eigentlich?
Ja, also viele Menschen verunsichert das. Das kann ich auch nachvollziehen. Sie zweifeln da sozusagen an ihrer Zeitgenossenschaft. Was passiert denn da? Aber zunächst einmal, wenn man es aus der Sicht der Wölfe betrachtet, und das führt zu einer großen Nüchternheit, gibt es zwei wesentliche Gründe, warum die Wölfe sich bei uns so wohlfühlen. Das eine sind die unglaublich hohen Bestände an wildlebenden Beutetieren, also Wildschweinen, Rehen, Hirschen, die hervorgebracht werden durch unsere intensive industrielle Landwirtschaft mit ihrem wahnsinnigen Nährstoffeintrag in die Landschaft. Und auf der anderen Seite, als zweiter wichtiger Faktor, die moderne Gesellschaft, zu der auch diese Art der Landwirtschaft gehört, bringt Haltungen und Mentalitäten hervor, die es überhaupt erst denkbar erscheinen lassen, auch die Nachbarschaft von großen Beutegreifern zu akzeptieren, sie also nicht von vornherein auszurotten. Also Mentalitätswandel in den europäischen Gesellschaften und die durch die industrielle Landwirtschaft hochgetriebenen Bestände an potenziellen Beutetieren. Das sind aus der Sicht des Wolfes die zwei Gründe, warum er hier ist.
Aus der Sicht des Menschen kommt dazu das, was Sie eben schon angesprochen haben, dass wir heute, da wir sozusagen Überproduktion in der Industrielandwirtschaft haben und das zuhauf, da wir die Landschaft ausgeräumt haben und zur Industriebrache gemacht haben, eben dieser Landwirtschaft, kommt dazu, dass der Wolf natürlich gar keine Konkurrenz mehr für uns ist, aber weil wir gar nicht mehr um unser täglich Brot kämpfen müssen.
Er ist keine Konkurrenz, aber man muss auch mal ganz deutlich sagen, dass diese Aussage auch vieler Naturschützer und Wolfsfreunde, dass der Wolf ein Ausdruck für eine intakte Natur sei oder eine intaktere Natur, natürlich nicht stimmt. Also diese industrielle Landwirtschaft ist für die meisten Arten, Insekten, Vögel und so weiter, eine Todeszone. Aber eben für bestimmte Arten, und das sind nun mal die großen, spektakulären Pflanzenfresser, die wildlebenden Huftiere, für die ist es ein Schlaraffenland. Das ist ein Widerspruch, den man einfach nur zur Kenntnis nehmen kann, denn da kann man zunächst einmal nichts daran ändern. Wenn wir eine ökologische Agrarwende vorantreiben und eine ökologische Forstwende vorantreiben, was ich mit Leidenschaft befürworte, dann werden wir am Ende wahrscheinlich weniger Rehe und weniger Wildschweine und weniger Hirsche und auch weniger Wölfe haben.
Dann hat der Jäger weniger zu jagen und der Wolf auch.
Ja, vielleicht. Aber doch noch genug, um einen Rehpaten am Sonntag auf den Tisch zu kriegen.
Wenn Sie sich für den Wolf einsetzen, geht es Ihnen also dann am Ende doch um mehr Wildnis, um mehr Wildheit, die wieder zugelassen werden könnte?
Ja, natürlich. Also ich sage mal im kulturellen Sinne schon. Also der Wolf ist natürlich ein nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ein Lebewesen, das sich nicht so einfach kontrollieren lässt. Ja, das viele Überraschungen bereithält. Sie lehren uns jeden Tag etwas anderes. Das heißt also, der Kontrollanspruch, den wir in unserer Kulturlandschaft haben, der wird durch den Wolf tatsächlich in Frage gestellt. Und da sind dann auch eine neue Haltung dazu gefragt. Also mehr Toleranz, vielleicht mehr Geduld, zuschauen, was passiert denn. Und nicht immer sofort, da macht die Antier Ärger und da muss man einschreiten. Ja.
Der Problemwolf oder der Problembär.
Ja, es ist der Problemwolf ist ein Problemwolf, und einzelne Wölfe muss man wahrscheinlich tatsächlich an ihrem Tun hindern, weil wir ja auch die Schafwirtschaft brauchen und die Weidewirtschaft brauchen. Aber insgesamt verlangt der Wolf von uns schon ein gewisses Maß an Toleranz, auch, ich sage das in dicken Anführungsstreichen, auch Unordnung in der Natur hinzunehmen.
Eckart Fuhr, nun haben Sie sich zuletzt den Schafen gewidmet, in diesem Tierporträt Schafe. Das ist einerseits das Beutetier der Wölfe, weil wir die Schafe so schön zusammengepfercht halten, dass der Wolf nur zugreifen braucht, nachts zumal. Das ist andererseits einer der ganz großen Tätertiere, also eines der Tiere, mit dem zusammen wir, unsere Vorfahren, die ganze Landschaft niedergemacht haben, ausgeräumt haben. Was heute Naturschutz ist, Lüneburger Heide, war ja alles mal Wald oder Hochmoor und ist die Rhön war auch mal Wald, ist mit Hilfe der Schafe entwaldet worden und zu dem gemacht worden, was es heute ist.
Naja, das Schaf trägt eine sozusagen auf der einen Seite ein bukolisches Gepäck mit. Wenn man Schafe sieht, denkt man an schöne Dinge, an intakte Natur, an Schäferidylle und solche Dinge. Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass das Schaf und seine Wolle ein Treibstoff der frühen industriellen Revolution gewesen sind. Und dass die Schafzucht, die Schafindustrie in vielen Regionen Europas, wie Sie sagten, Verheerungen angerichtet hat, bäuerliche Existenzen vernichtet hat zugunsten der Textilindustrie und ihrer Rohstoffproduktion. Also das Schaf ist nicht so unschuldig, wie es daherkommt. Und das macht natürlich auch das Schaf als zu einem faszinierenden und überhaupt nicht langweiligen Thema.
Eckhard Fuhr, Journalist und Autor von Nature Writing Büchern, die letzten heißen Rückkehr der Wölfe und Schafe. Recht herzlichen Dank. Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln, der Tag in HR2 Kultur. Und hier folgt unser letzter Ausschnitt für heute aus Esther Kinskis Hain.
Drei Vögel erhoben sich und offenbarten unter den breit entfalteten Flügeln das rote Gefieder und die schwarze Unterseite. Scharfe, entschiedene Farben, die in einem seltsamen Widerspruch zu dem schmuddelrosigen Deckgefieder standen. Die drei Gesandten flogen in meine Richtung, die Hälse vorgereckt und die langen rosa Beine ausgestreckt. Sie gaben quietschende Laute von sich, kurz und hell, die ich ihnen nicht zugetraut hätte. Etwas Kräftigeres hatte ich erwartet, eine Art Kranichschrei. Doch den Flamingokehlen fehlten Muskeln und Wendigkeit der Kranichhälse, und so brachten sie jetzt diese kläglichen, unmelodischen Laute hervor, während die im Wasser verbliebenen Genossen ihnen stumm hinterherblickten. Die Vögel hielten auf mich zu, doch dann schwenkten sie ab, ließen sich mitten in dem seichten Becken nieder und steckten die Köpfe ins Wasser. Der restliche Schwarm in der Ferne bewegte sich an eine andere Stelle. Die kurze Nervosität der Flamingos hatte sich auf die Enten übertragen, die dicht am Ufer im Wasser schaukelten. Ein kleiner Kampf brach zwischen ihnen aus, mit schrillem Geschnatter und Wellenschlag. Dann war es still. Die Luft roch nach Salz und Erde, nach Meer und Land zugleich.
Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln, der Tag in HR2 Kultur. Damit unser heutiger Sendetitel nicht ganz stimmt, hat sich Deutschland verpflichtet, in Zukunft einen Teil der Landesfläche nicht nur unter Schutz zu stellen, sondern ganz der Natur zu überlassen. Es sollen Gebiete entstehen, in denen jeder Eingriff verboten ist. Im Reinhardswald in Nordhessen zum Beispiel soll ein Urwald entstehen, was vom Wortsinn her natürlich Unsinn ist, weil nichts Urtümliches entstehen kann, wo Menschen einmal eingegriffen haben, aber wir wissen, was gemeint ist. Ähnliches ist auch am Hohen Meißner gemeint, wo Maike Bratke unterwegs war.
Zerklüftete Felsen, zackige Granitbrocken und Gesteinsschichten. Die blaue Kuppe bei Eschwege im Werra-Meißner-Kreis wirkt wie eine Landschaft aus einer anderen Zeit. Felsen ragen wie Finger meterhoch in die Luft, dazwischen liegen tiefe Kessel. Wer die Kuppe besucht, mag darüber rätseln, wie sie entstanden ist. Darüber stritten sich im 19. Jahrhundert noch die Wissenschaftler. Die einen hielten die Gesteine für Meeresablagerung, die anderen sagten, es sei ein Vulkan. Beides ist falsch, wie Naturparkführer Diethard Lindner erklärt.
Das ist ein Basaltpfropf. Man muss sich das so vorstellen, vor ca. 10 bis 12 Millionen Jahren hat sich hier eine tektonische Erdspalte gebildet. Und da ist basaltische Lava aus ungefähr 150 Kilometer Tiefe mit 100 Grad nach oben gestiegen und hat sich hier ausdehnen können und ist dann stecken geblieben. Das ist geologisch eigentlich was ganz, ganz, ganz selten ist, dass man das beobachten kann. Das ist wirklich ein Highlight, was wir hier haben, weil man sowas wirklich vor Ort selten beobachten kann.
Diese Seltenheit wurde zufällig entdeckt, denn seit dem 17. Jahrhundert wurde die Stelle als Steinbruch genutzt. Im Jahr 1910 stellte die Stadt Eschwege die blaue Kuppe unter Schutz. Seitdem ist sie eine Pilgerstätte für Geologen und Ruhesuchenden. Hier erleben die Besucher noch die Ursprünglichkeit der Natur und ihre Urgewalt. Doch nicht alle Stellen sind frei zugänglich, hier verwildert die Landschaft nach und nach. Die einzige Pflege erhalten sie durch die Schafherde der Familie Timmerberg. Die Schafe werden auf ständig wechselnden Flächen im Werra-Meißner-Kreis geweidet. Die Tiere dürfen in Gebiete, die für Besucher gesperrt sind. Denn die Gefahr ist so groß, dass seltene Pflanzen zertreten werden. Ein Beispiel dafür sind die Hielöcher bei Frankershausen im größten Erdfallgebiet Nordhessens. Marco Lennarduzzi vom Naturpark Frau Holleland ist froh, dass die Schafe hier weiden.
Sie haben erstmal diesen Eindruck der Wacholderheide, der ja eigentlich so fast fast nirgends mehr zu sehen ist. Wacholderheiden waren früher insbesondere in Nordhessen weit verbreitet, entstanden durch Hüteschafhaltung, aber aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung bei uns und dem Rückgang der Landwirtschaft ist die Hüteschafhaltung fast verschwunden. Wir haben hier Gott sei Dank mit dem Schäfereibetrieb Timmerberg noch Hüteschafhaltung und können diese Kulturlandschaft erhalten.
Hier wachsen seltene Orchideen, Enziane und Golddisteln. Die Schafe verschmähen die bitter schmeckenden Pflanzen und fressen sich außen herum. Durch ihre Klauen wird der Boden kleinflächig freigelegt und schwache, seltene Arten haben die Chance zu keimen. Die Hielöcher selbst entstanden durch Erdbewegungen, wie Marco Lennarduzzi weiß.
Man redet in der Geologie oft von Millionen von Jahren und es passiert meistens nichts, ne? Aber in solchen Karstlandschaften, da kann schon mal sein, dass sich auch mal eine Höhle auftut. Da haben wir ja hier eine, sie entwickelt sich gerade eine Doline. Deswegen ist es wichtig, dass man auf den markierten Wanderwegen bleibt. Nicht nur deswegen, sondern auch aus dem Grund, es ist ein Naturschutzgebiet. Da gibt es ein Wegegebot und daran muss man sich halten zum Schutze der Pflanzen und der Tiere. Und eben auch wegen der Geologie.
Die Besucher haben vom Wanderweg aus aber trotzdem einen schönen Blick auf Schluchten, blühende Pflanzen und Blumen. Im Frühling hören sie um sich herum nur die summenden Bienen und Insekten. Kein Motorengeräusch stört diese Idylle. Damit sind die Hielöcher, die blaue Kuppe und viele andere Orte am Hohen Meißner wie kleine entrückte Inseln. Sie zeigen die wilde und ursprüngliche Natur, wo der Mensch nur ein Besucher ist.
Ja, die er mal übergelassen hat. Auch Wildnis soll es künftig wieder geben in Deutschland. Ich habe schon angedeutet, auf einem Teil der Landesfläche. Und wie groß soll dieser Wildnisteil Deutschlands sein? Achtung, 2%. Professor Norbert Jung, Ökologe und Psychologe und lange Jahre im Natur- und Landschaftsschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde tätig. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben sich viele Jahre mit Umweltbildung beschäftigt und also damit, wie es zu der seltsamen Diskrepanz zwischen uns und der Natur kommt, obwohl es die eigentlich gar nicht geben kann, weil wir doch selbst Teil der Natur sind, zumindest theoretisch, es ist schwierig zu denken als Mensch. Es gibt sie aber doch, diese Diskrepanz, und wenn man forscht, wo sie ihren Ursprung hat, dann kommt man unter anderem wieder zu Rousseau, den wir schon hatten in dieser Sendung, von dem wir schon gehört haben. Der hat sein Naturverständnis beschrieben, indem er ständig ich, ich, ich gesagt hat. Ist das das Pudels Kern?
Na, das glaube ich kaum, sondern es war für die Leute in der Zeit damals, also Rousseau hat es zum Ausdruck gebracht, ja selbstverständlich in der Natur zu sein. Sie hatten viele Gelegenheiten, das A und O. Und der entscheidende Knackpunkt ist, wie viel Erfahrung ich im direkten Kontakt mit der Natur gemacht habe. Also nicht eine Erfahrung im Sinne dessen, ich zeig dir mal, guck mal da, guck mal hier, sondern im Sinne des Selbsterkundens, so wie es Humboldt gemacht hat, so wie es Goethe gemacht hat und eben Rousseau auch und alle nach ihm in der Naturschutzbewegung, die frühen Leute der Naturschutzbewegung, haben es auch so gemacht.
Das heißt, sie sind rausgegangen und haben selber beobachtet. Das ist der Kern des Naturverständnisses.
Ja. Ja.
Haben Sie das erlebt, wenn Sie Umweltbildung gemacht haben? Sie haben ja auch mit Gruppen gearbeitet, psychologisch mit Gruppen gearbeitet. Dass das heute noch funktioniert?
Ja, natürlich funktioniert das. Und es funktioniert interessanterweise sogar auch noch mit Erwachsenen. Ich kenne es aus Berichten von Studenten, also autobiografischen Berichten, dass sie, wenn sie in der Stadt aufgewachsen sind, offenbar, wie sich hinterher herausstellt, eine latente Sehnsucht nach Natur hatten, obwohl sie keine Naturerfahrung hatten und später als Erwachsener oder jugendlicher Mensch irgendwo mal hingekommen sind, wo faszinierende Natur war und sie waren wie angedonnert und so wie ein Saulus-Erlebnis hatten sie dann und haben sich gewendet zur Natur hin und haben ein Bedürfnis, das in ihnen schlummerte, leben lassen. Ich mache das auch mit den Studenten, indem ich sie 5 Stunden lang an einem selbstgewählten Platz in einer schönen Natur sitzen lasse, wo ein schöner Waldbach sich durch die Hügel und durch den Buchenwald windet. Und sie sollen dort nur das irgendwann mal im Laufe der 5 Stunden aufschreiben und aufmalen, was ihnen durch die Gedanken und durchs Gemüt geht. Und es ist faszinierend, wie die Persönlichkeit mit ihrem Lebensweg, mit ihrem Lebensschicksal verschmilzt mit dem, was sie draußen in der Natur erlebt. Also dieses Konzept, was auch Ulrich Gebhardt ja beschrieben hat so schön, dass die Natur ein Spiegel unseres Lebens ist, weil wir selber Natur sind, das kann man da wirklich erleben.
Also es gibt eine Notwendigkeit für uns, eine Notwendigkeit der Verbindung mit der lebendigen Natur um uns herum.
Ja, und damit zugleich die Notwendigkeit zu unserer eigenen Natur, die Verbindung herzustellen. Die gesamte Psychosomatik in der Psychotherapie beispielsweise kann ja ein Liedchen davon singen, wie Menschen von ihrer eigenen Natur sich selbst ja aufgrund ihres Schicksals unverschuldet entfernt haben. Und wir stellen fest in der Umweltbildung, dass Naturerfahrung immer Selbsterfahrung ist.
Aber da sind wir noch beim Ich, also von dem ich, wenn ich komme, nochmal zurück zu dem Rousseau, ja. Da sind wir noch beim Ich, nicht beim Wir. Ein Wir mit der Natur oder mit anderen natürlichen Kreaturen zu denken, das fällt uns schwer. Am ehesten funktioniert das noch mit Herr und Hund, also um Thomas Mann zu zitieren. Aber wenn wir uns auf Naturerlebnisse einlassen, dann schwindet diese Distanz oder ist die immer vorhanden?
Also das Interessante ist ja, dass das nicht zu höherem Individualismus führt, sondern zu viel mehr Empathie. Interessanterweise, wie die Waldkindergärten ja nachgewiesen haben, Empathie nicht nur zu Tieren und zu Pflanzen, sondern auch zu Menschen. Das heißt, Naturerfahrung in den Waldkindergärten, wo man es natürlich in der Gruppe macht, die führt auch zu sozialer Kompetenz, zu Empathie und zu Mitmenschlichkeit. Man möchte es nicht glauben, aber eigentlich ist es logisch, wenn wir selber Natur sind und die Natur nach denselben Prinzipien funktioniert, na, dann sollte es uns nicht wundern, dass wir nicht vereinsamen in der Natur.
Wenn Sie sich jetzt den Trend, um den heute und sich unsere Sendung dreht, zum Nature Writing, zum Naturschreiben, nicht nur beschreiben, sondern Schreiben von Natur, anschauen. Ist das für Sie ein Ausdruck? Vorhin hat der Verleger Andreas Rötzer gesagt, er wollte etwas bewahren, indem er das aufgesetzt hat, seine Naturkunden. Er wollte sozusagen hinter dem Verschwinden der Natur herschreiben. Er wollte sozusagen ein Archiv des Verschwindens bewahren oder aufschreiben lassen. Aber ist es nicht auch ein Ausdruck dafür, dass uns heute mehr und mehr die Natur fehlt und der Zugang zu ihr?
Ja, sicher. Wenn bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann werden sie uns ja überhaupt bewusst. Wenn wir alles richtig bekommen, wie es im Schlafenland vielleicht sein könnte, dann werden uns unsere Bedürfnisse ja gar nicht bewusst. Aber sie werden uns bewusst in dem Moment, wo wir den Mangel empfinden, wo wir beispielsweise in einer Welt jetzt leben, wo die Verheißungen des Fortschritts im Sinne der technologischen Allmachbarkeit plötzlich ihre Schattenseiten gezeigt haben und wo wir immer davon ausgehen, dass Außenweltzerstörung auch Innenweltzerstörung macht, also es immer innerlich gespiegelt wird, dürfte hier also der Zusammenhang darin sein, dass es nicht nur um eine Rückwärtsgewandtheit ist, sondern wir müssen vorwärts zu unserer eigenen Natur wiederkommen. Und dazu gehört natürlich unser Milieu, die Natur, aus der wir kommen.
Vorwärts zurück zur Natur, abgewandelter Rousseau.
Jo.
Professor Norbert Jung, Ökologe und Psychologe von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Recht herzlichen Dank. Das letzte Reservat, Natur zwischen Buchdeckeln. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, den müssen Sie aber ohne uns verbringen. Sie können uns natürlich nachhören, wie immer bei hr2.de, auf der hr2-App oder auf der ARD-App. Dort finden Sie uns als Der Tag von hr2. So, und das war auch diese Woche. Und die Redaktion vom Tag sagt danke, dass wir in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Die Redaktion, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler. Unter Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwing.